all diese Dinge, die wir leisten in den großen Industrien, da braucht es eben auch eine Fähigkeit, mit dieser Komplexität umzugehen. Und das beginnt mit Vertrauen. Da muss man ständig und immer sich selbst als Mensch einbringen.
Mit Brille und Bart, dein Podcast für Organisationsentwicklung und Business Coaching mit der angewandten Transaktionsanalyse und vielen Gästen. Von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitsförderlichen Balance zwischen Mensch und Technologie und gelingenden Arbeitsbeziehungen. Komm mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Thomas und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Moin, hallo und herzlich willkommen an dich da draußen im Empfangsgerät. Heute sind wir in einem Sprint unterwegs. Gelingende Arbeitsbeziehung heißt das Thema dieses Sprints und wir machen heute eine Folge mit dem Titel Verhandlungsräume schaffen. Ganz spannendes Thema, weil da, wo Arbeitsbeziehungen sind, da sind ja auch immer Menschen. Das sollte zumindest so sein, weil Menschen in Beziehungen gehen. Und wenn sich Menschen um Menschen kümmern und das in einer Organisation tun, dann ist das meistens irgendwie eine eigene Abteilung und diese Abteilung hat ganz häufig die Abkürzung HR. Und dazu gibt es ja ganz unterschiedliche Interpretationen und ich bin mal gespannt, wie sich so das Gespräch darüber entwickelt und HR wird auch ein Thema sein, denn wir haben heute einen speziellen Gast dazu. Und was die Bedeutung ist, das kann ich ja direkt mal fragen, denn der Armin ist auch da. Armin, was heißt denn HR für dich?
Ja, hallo Thomas. Ja, also zuerst einmal, wir haben heute eine Überzeugungstäterin bei uns im Podcast mit Brille und Bart, was HR angeht. Und wir haben uns ja auch schon ausführlich darüber unterhalten, was HR bedeuten kann, aber davon später mehr. Du hast mich gefragt, was ich darunter verstehe. Für mich hat HR, so wenn ich mit meinem Finanzhintergrund mit Menschen rede, so den Bereich ist mehr HC, aber Human Capital, Kapital, der Mensch als Kapital des Unternehmens, gerade in kleineren, mittleren Unternehmen, wo ja oftmals der CFO und der Personalleiter in einer Personalunion zusammen sind, da fällt das Human Capital und das Financial Capital zusammen. Und da spricht man dann gut über diesen Kapitalbegriff. Den anderen Begriff, den man so landläufig gut kennt, ist Human Resources. Das ist auch noch sehr industrialisiert. Wenn Menschen als Industriegut, was Ressource, als Betriebsmittel betrachtet werden vielleicht auch oder ihre Arbeitskraft angeschaut werden. Wenn nicht der Mensch betrachtet wird, sondern lediglich seine Arbeitskraft. Wir haben da mit Thomas Michael Haug eine Folge gemacht, liebe Hörer, wenn du da mal noch reinhören willst. Sie heißt Funktionieren oder Menschsein. Was mir und was uns unterdessen am nächsten liegt, ist so HR als Human Relations, auch das transaktionale Geschehen, das wir aus der Transaktionsanalyse kennen. Wir sagen, uns interessiert am meisten eigentlich die Beziehung in Organisationen und deswegen machen wir auch mit großer Freude diesen Sprint. Und worüber ich mich auch sehr freue, ist, Susanne, dass du heute da bist bei uns, um mit uns über das Thema Beziehungsorientierung in diesem Sprint uns zu unterhalten.
Danke. Ich freue mich auch sehr, mit euch heute ins Gespräch zu kommen.
Ja, hallo Susanne. Schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte unserer Hörerinnen und Hörern vor, damit sie wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ja, hallo nochmal. Ich heiße Susanne und ich komme heute mit euch zu einem Thema ins Gespräch, was mich beruflich schon wirklich lange beschäftigt. Ich arbeite seit mehr als 20 Jahren in der Industrie und bin dort eben für Human Relations Management verantwortlich. Und zu meiner Freude in ganz internationalen Umgebungen, in internationalen Organisationen. Für mich bedeutet, für Human Relations verantwortlich zu sein, als Führungskraft, als Unternehmerin, als Kollegin oder als Beraterin die jeweilige betriebliche Realität zu begleiten, auch zu beeinflussen. Eben wenn es darum geht, Arbeitsbeziehungen einzugehen, Arbeitsbeziehungen zu steuern, Arbeitsleistung zu messen, Arbeitsleistung möglich zu machen, die passende Entlohnung dazu zu finden. Größte Freude habe ich damit, Karrieren und Talente zu finden, diese zu fördern, Und ich denke, die Königsdisziplin einer Human Relations Managerin sind Nachfolgeplanungen zu machen und Nachfolgeprozesse zu begleiten.
Und eben im Human Relations Bereich auch den ganzen Menschen zu sehen und nicht nur seine Arbeitskraft. Ich hatte gerade vor einer Weile einen Workshop zum Thema kulturelle Führung, interkulturelle Führung. Und da hat zu Beginn die Gruppe immer wieder von Arbeitskräften gesprochen, die jetzt dann aus dem Ausland zu ihnen kommen würden. Und irgendwann habe ich mir dann die Bemerkung mal erlaubt zu sagen, ich verstehe jetzt nicht ganz, kommen jetzt nur Arbeitskräfte oder kommen da auch Menschen? Und in der Schlussrunde hat dann eine Person dann nochmal im Rückblick dann gesagt, das hätte sie schon jetzt den ganzen Nachmittag beschäftigt. Und sie werde sich das wirklich auch vornehmen, im Bereich interkulturelles Management auch den Menschen zu sehen und nicht nur eben diese Arbeitskraft. Und das fand ich noch schön.
Ja, in der Industrie ist der Sprachgebrauch, Human Resources, Arbeitskraft, Belegschaft noch sehr zu Hause. Und eben viel weniger von der Kollegin zu sprechen oder von meinen Teammember zu sprechen, ja. Und ich denke, Sprache macht auch unglaublich viel mit uns, wenn wir über Themen sprechen, wenn wir auch über neue Ziele sprechen, über Projekte, die zu tun sind, wenn wir auch über welche Arbeit wollen wir tun, wann, wie und wie wollen wir dann auch unseren Erfolg messen. Den Sprachgebrauch, den wir dabei nutzen, wenn unterschiedliche Menschen an einem Tisch sind und miteinander verhandeln, was gut für die Organisation wäre, da denke ich auch, da könnte ganz viel noch passieren und wir könnten ganz viel uns nochmal neu aneinander gewöhnen und reiben und neue Begrifflichkeiten finden. Ja, das darf ich auch so sagen. Seit 20 Jahren hauptsächlich mit Ingenieuren und Kaufmännern zusammen, ja, die unglaublich tolle und wichtige Dinge für die Welt möglich machen. Und trotzdem, wenn es eben darum geht, was ist die richtige Strategie, wo wollen wir hin, sollten wir uns doch als Kollegen, Kolleginnen, Teammember, Gleichgesinnte als Teil einer Organisationsgemeinschaft wiederfinden und dann auch mal anders miteinander sprechen können als in technischen Begriffen.
Ja, und auch das Anderssein letztendlich auch zu berücksichtigen. Ne? Also das ist ja, wir haben im Titel ja von Verhandlungsräumen auch gesprochen, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil in meiner Wahrnehmung gibt es einmal Leute, die ihren Job machen und dann gibt es aber auch Leute, die ihren Job gerne zusammen machen wollen und da so unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und zu sagen, wie können wir denn aus diesen unterschiedlichen Positionen ein gelingendes Miteinander und eine gelingende Arbeitsbeziehung machen, ist ja eine große Herausforderung. Und nicht nur das unter Kolleginnen und Kollegen auf einer Hierarchieebene, sage ich mal, sondern auch aus einer Führungssicht natürlich. Ich hatte neulich noch den Fall, da gab es irgendwie so eine Umfrage darum und dann war ein Kriterium, war mein Manager oder meine Managerin kommuniziert effektiv und leicht verständlich und diese Managerin hat oder Manager, also diese Führungsrolle, sagen wir es so, dieser Mensch in Führungsrolle hatte dann da eine ziemlich schlechte Bewertung und das war so interessant zu gucken. Dieser Mensch sagte dann, oh, da muss ich gucken, wo ich da besser werden kann. Und ich hatte es in einer anderen Organisation, da war ähnliche Situation und dann gesagt, naja, wenn die mich noch verstehen, dann sollen sie halt richtig zuhören. So und dieses Gegeneinander ist manchmal so typisch für Organisationen und dass es da zu einem Miteinander kommt, das halte ich für sehr erfolgskritisch und aber auch sehr energieaufwendig, sage ich mal. Also da muss man schon ein bisschen was tun, insbesondere wenn die Kultur noch nicht so weit ist.
Allein das Wort besser ist aus meiner Sicht auch eben sehr industriell, ja, sehr wirtschaftlich geprägt. Weiter, schneller, höher, besser als die Konkurrenz. Dabei wissen wir, dass wir in der globalisierten digitalen Welt miteinander so besser Geschäfte machen können. Ja? Und ja, was heißt besser? Ich würde mich auch fragen, wenn ich diese Führungskraft wäre, was brauche ich, um in dieser Beziehung mich besser einfinden zu können? Was brauche ich, dass ich die Worte finde, dass es drüben auch ankommt? Ja? Und was hält mich auch davon ab, so zu sprechen und sicher zu gehen, dass mein Gegenüber auch hören kann, Ja, also ich meine, Wettbewerbsorientierung, das sind Teile von ganz vielen Berufsbildern. Wir rekrutieren, auch ich habe ganz viele Leute schon nach ihrer Leistungs- und Wettbewerbsorientierung eingestellt. Im Vertrieb macht das Sinn. Aber wenn wir innerhalb der Gemeinschaft natürlich in die gleiche Richtung gehen, in die gleiche Strategieentwicklung gehen wollen, ist ein Miteinander eben doch auch notwendig.
Und Miteinander in meiner Sprache heißt unterdessen ja auch Ebenbürtigkeit. Und das, was du gesagt hast, Thomas, das erinnert mich so auch an die Themen, die wir angeschnitten haben mit Michael Kopion in diesem Sprint von den beiden kontrastierenden Beispielen, die ich so höre als unterlegene Haltung. Da muss ich mich mehr anstrengen oder auf der anderen Seite dann, da müssen sich die anderen etwas mehr anstrengen. Und die Kunst oder die Kür, Susanne, wie du das ja auch bezeichnet hast, ist ja eben auch in eine ebenbürtige Beziehungsgestaltung zu kommen.
Genau, und ich selbst sehe das als meine Hauptaufgabe als Chief Human Relations Officer. Also das ist so eine ganz tolle Funktion, die ich jetzt so begleiten durfte. Die Hauptaufgabe eben Verhandlungsräume zu schaffen. Verhandlungsräume, wo gelingende Arbeitsbeziehungen passiert. Und wenn wir uns vor Augen führen, was sind denn gelingende Arbeitsbeziehungen, da würde ich mal mit dem Wort gelingend anfangen. Was wollen wir damit definieren? Und so wie Menschen gestrickt sind, glaube ich, dass gelingend heißt, dass Erwartungen und Bedürfnisse erfüllt sind und dass wir sie uns auch gegenseitig erfüllen können. Erwartungen, Bedürfnisse, Interessen, Werte sind sehr unterschiedlich. Manchmal sogar maximal individuell, so viele Mitarbeitende in einer Organisation zusammenkommen. Und wenn wir sagen Arbeitsbeziehung, dann besteht dieses Wort ja auch aus zwei Teilen, nämlich die Beziehung und Arbeit. Und Beziehung wissen wir stehen 24/7 in Beziehung. Hauptsächlich mit uns selbst, nutzen dann die Sprache, eine Tochter zu sein, eine Ehefrau zu sein, eine Mutter zu sein oder auch zu unseren Werten, was ist Geld, Gesundheit. Auch da stehen wir in Beziehung und bringen uns ein. Und was dann Arbeit als eine Sonderform von Beziehung heißt, da gibt es ja ganz viele Flanken, die schon vorgegeben sind. Eben die Hierarchie, die Struktur, die Prozesse, ja, das Geschäftsmodell an sich. Gesetze machen ganz viel aus und gestalten Arbeit von außen. Und was ist dann mein Job? Zu sagen, und was davon ist eine gute Orientierung? Hierarchie kann auch Orientierung sein. Was davon ist hinderlich in dieser Organisationsgemeinschaft, gelingend miteinander umzugehen, also Erwartungen sind gegenseitig miteinander erfüllt und was davon ist änderbar? Wir hatten ja im Vorgespräch, Armin, ja auch so das Thema, ist Kultur änderbar? Kann man das von außen steuern? Wer kann wie? Für mich ein super spannendes Thema. Ich glaube, dass Kulturarbeit immer eine Verhandlung der Mitarbeitenden, aller Beschäftigten ist und dass man in dem Verhandeln miteinander so auch die Kultur hinentwickelt, so wie es eben braucht, dass diese Organisation auch erfolgreich bleiben kann.
Jetzt ist jede Organisation natürlich unterschiedlich, weil in jeder Organisation andere Menschen unterwegs sind, die miteinander irgendwie zu tun haben und in Beziehung stehen. Das macht Kulturarbeit natürlich spannend und nicht sozusagen eine Blaupause für alle, sondern ich muss mich immer wieder neu zurechtfinden und neu verhandeln. Und ich stelle mir halt die Frage, wie das so ist, wenn das mal so multinationale Konzerne sind, in denen du ja auch unterwegs warst. Gibt es da irgendwie so eine Art, wie soll ich sagen, ich vermeide jetzt das Wort Standard, aber gibt es irgendwie so einen Geheimtipp, so ein Vorgehen, wo du sagst, naja, mit der und der Einstellung wird das schon was und das ist eigentlich international gültig oder ist das wirklich total unterschiedlich?
Für mein Dafürhalten sind Kulturen sehr, sehr unterschiedlich. Also mit welchen Bedürfnissen, mit welchen Motivationen Menschen in so eine Organisationsgemeinschaft kommen. Und trotzdem, wenn wir in Verhandlungsräume treten, um gemeinsam in die gleiche Richtung zu laufen, nutze ich schon lange ja so einen Dreiklang, das ich New Plus nenne. Das ist, da werden eher Haltung angesprochen und das funktioniert aus meiner Sicht sehr universal. Was meine ich mit New Plus? N steht für Neugierde, haben, neugierig sein. E steht für Empathie, Empathie zu fühlen, Empathie wirklich permanent anzuhalten, wenn ich verhandle. Es ist besonders spannend, wenn Führungskräfte sich wahnsinnig ärgern über den Kollegen, über Mitarbeiter, die krank sind, ausfallen und sie gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Arbeit schaffen sollen. Spannend, dort in Empathiearbeit zu gehen. Wertschätzung, W für Wertschätzung. Wertschätzung ist eine Haltung, die aus meiner Sicht super wichtig ist, wenn wir in Kulturen sind, weil die Menschen sehr unterschiedlich Berufe erledigen, Arbeitsleistung erledigen, ganz unterschiedlich sich planen und organisieren. Das ist auch spannend, einen Ingenieur aus Spanien mit einem Ingenieur aus China bei der Arbeit so zu sehen. Ja? Und das Plus steht für Humor. Ich glaube, Spaß sollte immer bei der Arbeit dabei sein. Humor kann auch sehr unterschiedlich sein, aber Humor ist als Humor erkennbar. Und wenn wir miteinander verhandeln in dieser New-Haltung und dabei auch noch nicht alles so ernst nehmen, das, glaube ich, ist ein Prinzip, was ich persönlich sehr gerne annehme in meinen Rollen und ich auch versuche über meine Human Relations Community, die ich in diesen Organisationen anleiten oder vorstehen darf, dass wir alle so miteinander wirken und Verhandlungsräume möglich machen.
Jetzt hast du mich ja neugierig gemacht. Weil wenn ich, also vielleicht bin ich ein bisschen, ich sage jetzt mal im positiven Sinne, geschädigt von dem, was ich in Organisationen immer wieder mal so sehe, was ich so begegne. Und das kommt mir dann schon etwas vor, dass das New Plus gerade auch in der Industrie aufgrund eben der Einstellungen, die so nicht vorhanden sind, da viel noch Luft nach oben ist. Diese Haltungen New Plus in Organisationen hineinzutragen. Also ich kann mir vorstellen, das ist ein zähes Stück Leder, das du da kaufst.
Ja, wo können wir es lernen, Armin? Thomas, er kommt auch aus zwei unterschiedlichen Kulturen. Können wir es in der Schule lernen? Lernen wir es in unserer Familie? Lernen wir es im Studium? Ich denke, es gibt wenig in unseren Gesellschaften, wo wir die Möglichkeit haben, uns eben in diesen Haltungen auch wirklich zu trainieren. Also ich habe das auch nicht im Studium gemacht, aber habe ich ganz menschennahe Studiengänge gehabt, Psychologie und Soziologie, ja, und Erziehungswissenschaften. Da habe ich es auch nicht gelernt. Wann habe ich das erste Mal diese Haltung wirklich trainieren können und sie mir zu eigen gemacht? Eigentlich in meinen eigenen Supervisions- und Coaching-Tätigkeiten. Also entlang meiner Karriere von die Ochsentour durch die Industrie, von der kleinen Studentin bis hoch ins C-Level, habe ich irgendwann den Bedarf gehabt, wirklich in Supervision zu gehen. Kann ich das? Bin ich gut? Bin ich wertvoll für die Organisation? Bin ich wertvoll für mein Team? Das waren für mich Fragen. Und bin regelmäßig und viel in Supervision und Coaching gegangen. Und dort bin ich dann auf Menschen getroffen und habe gesagt und habe dann Empathie, Wertschätzung und echte Neugierde empfangen und dachte mir, wow, ich lerne, ich wachse. Und das hat mich angehalten, auch dort mich wirklich hinzuentwickeln und jetzt zumindest in den Organisationen, in denen ich unterwegs bin, plus mit den Mitarbeitern, die ich jetzt schon qualifiziert habe in den letzten 20 Jahren, immer mehr Organisationen mitzunehmen, zu sagen, lass uns New Plus leben, lass uns New Plus füreinander einbringen. Und ich glaube, unterm Strich wird sich auch der CFO und der CEO über Rendite freuen.
Ja, ist interessant. Also total spannend. Ich teile diese Haltung auf jeden Fall, weil ich jetzt die Tage nochmal mit einer Bekannten darüber gesprochen. Wir haben in der Vergangenheit öfter mal zusammengearbeitet und haben so uns so zurückerinnert, was so tolle Projekte waren, die wir gemeinsam hatten. Und da war auch ganz viel mit Humor, haben wir so drüber gesprochen. Also wenn das so eine gewisse wie soll ich sagen, ja, unbeschwert vielleicht nicht, aber eine gewisse Lockerheit hat, auch eine gewisse Gelassenheit, neugierig sein und Dinge ausprobieren, Experimente machen und sich umeinander kümmern. Das war so auch unser Fazit daraus, dass das besonders gute Situationen waren, in denen wir auch sehr produktiv waren. Also gibt es da eine Korrelation wahrscheinlich dann. Das ist aber schwer zu transportieren. Das war auch eine Erkenntnis, dass wir gerade jetzt im Augenblick ganz oft in Organisationen unterwegs sind, wo Themen wie Neugier und Empathie und Wertschätzung und auch Humor häufig gar nicht als wertvoll angesehen werden, sondern da geht's um Sachlichkeit, da geht's um, wir müssen doch hier was messen. Humor kann man nicht messen, das ist höchstens albern und hält die Leute vom Arbeiten ab. Trotzdem bin ich davon überzeugt und versuche diese Haltung auch immer wieder mitzubringen, dass das sich darum kümmern eine gute Investition ist. Und du sagst ja auch, es ist renditerelevant. Ich glaube das auch. Die Vermittlung ist halt schwierig. So, und ich finde es halt total spannend, dass du in deiner Rolle sagst, ich schaffe Verhandlungsräume, und da spielt ja New Plus dann wahrscheinlich auch irgendwie eine Rolle. Wie kriegt man das sozusagen transportiert, dass es auch entsprechend akzeptiert und angewendet wird und genutzt wird?
Mhm. Ja, ich verwende tatsächlich gerne das Wort Verhandlungsräume, wenn wir miteinander unsere Interessen, unsere Strategien austauschen. Und die Währung in diesen Verhandlungsräumen ist Vertrauen, eben nicht Erfolg und eben nicht Wettbewerb. Und eben die Währung ist Vertrauen. Und da, wo Vertrauen ist, hat Angst keine Chance. Ja? Und ich glaube, das ist das Erste, was man überhaupt schaffen muss, in jeder Kultur zu sagen, wir schaffen vertrauensvolle Verhandlungsräume, wo Menschen wirklich miteinander mit all ihren unterschiedlichen Perspektiven, und das ist toll, also wie gesagt, gut, dass Ingenieure aus Spanien anders sind als die in China. Nur dann kommt echt Innovation zustande, und zumindest ist das mein Erleben. Und in der komplexen Welt, in der wir uns befinden, gibt es keine einzige Person, die alleine, egal wie smart sie ist, alleine noch bestehen kann. Ja, all diese Dinge, die wir leisten in den großen Industrien, da braucht es eben auch eine Fähigkeit, mit dieser Komplexität umzugehen. Und das beginnt mit Vertrauen. Da muss man ständig und immer sich selbst als Mensch einbringen. Also das ist auch für mich nicht immer einfach. Und ich muss mich dafür aktiv entscheiden, morgens in die Arbeit zu gehen und zu sagen, ich gebe mich voll und ganz in Beziehung. Ja, weil ich bin nicht immer neugierig, ich bin auch nicht immer empathisch.
Ja, aber das, was mir das so nachhalt, ist deine Frage noch, wo können wir das lernen? Das finde ich wirklich eine Frage, die beschäftigt, weil die sozialen Räume, in denen wir diese Haltungen lernen können, die sind ja selten. Wir hatten im Gespräch mit Anders Ballari, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, in der Folge, im Sprint Silo-Denken mit Anders Ballare das Thema, welche Spiele haben wir als Kinder gespielt, und die meisten Spiele, die wir als Kinder gespielt haben, sind Konkurrenzspiele, sind keine ko-kreativen oder Kooperationsspiele. So wurden wir sozialisiert in den meisten Fällen, und für mich ist schon, kleiner Einblender meinerseits, die Transaktionsanalyse ein möglicher Zugang, um eben genau diese Haltungen, diese Beziehungsgestaltungsmöglichkeiten eben auch von einer anderen Seite zu lernen. Zumindest ist mir das so ergangen. Ich war ja 15 Jahre lang im Bereich Finanz, Rechnungswesen, Controlling unterwegs. Und wenn ich heute so zurückschaue, dann schaue ich ja einerseits mit eben der Brille, deswegen auch zwischendurch ein bisschen die spitzen Bemerkungen auf HR und die Möglichkeiten und die Einflussmöglichkeiten von HR, weil ich gesehen habe, wie wenig Einfluss das HR eigentlich hat in Organisationen, die so liniengetrieben sind. Und wo ich heute, Jahre später, mich einsetze für ein Repositioning von HR, dass wesentlich mehr auch Organisationsentwicklungskompetenzen, Beziehungsgestaltungskompetenzen durch HR eben auch in Organisationen vermittelt werden könnten. Das braucht aber ein anderes Bild auf HR.
Ja, also mein Zugang dazu ist, also ich sehe das natürlich auch. Ich habe die Hoffnung nicht verloren. Ich bin immer noch gerne bei der Arbeit und bin Überzeugungstäterin. Meine Haltung dazu ist, dass wir Menschen begleiten, sollten, emotional flexibler zu sein. Es macht ja Sinn, dass der Ingenieur irgendwas besser kann als der Konkurrent. Und es macht ja auch Sinn, dass der Vertriebler womöglich besser am Kunden ist als die Konkurrenz. Also Konkurrenzdenken, Unternehmertum in der Hinsicht, besser sein zu wollen als der andere, das hat ja schon seine Legitimation, natürlich, sonst können wir Wirtschaft nicht denken. Die Frage ist nur, wieso muss ich im Vertrieb nach außen wettbewerbsfähig sein und kann sie nach innen in der Organisationsgemeinschaft eben nicht, kann ich mich nicht anders einbringen. Das heißt, emotionale Flexibilität ist für mich etwas, was wir wirklich miteinander üben und trainieren können. Es gehört wie lebenslanges Lernen, stetiges Weiterentwickeln permanent dazu. Und am Anfang brauchen wir die Entscheidung, überhaupt uns emotional zu öffnen. Und da möchte ich vielleicht auch noch zu Thomas sagen, ja, diese sachlichen Gespräche in solchen großen Sitzungen. Ich könnte Anekdoten über Anekdoten hier einbringen, zu sagen, wie irrational große Sitzungen ablaufen und Entscheidungsprozesse passieren. Vor allen Dingen irrational, würde ich sagen. Und Sachlichkeit ist nur eine Taktik, in der eigenen Emotion, im eigenen Interesse, sich konkurrierend durchsetzen zu wollen. Und deswegen nein, also ich stimme für Emotion ein, ich stimme für Durchlässigkeit, für Transparenz der Emotionen und dort mit mehr Flexibilität umzugehen mit sich selbst. Und da kann ich nur sagen, ich bin oft emotional nicht flexibel. Ja, ich habe starke Werte an der einen Ort und Stelle. Ich habe auch starke Meinung an der einen Ort und Stelle. Aber wenn es mir um meine Organisationsgemeinschaft geht und um eine gemeinschaftliche Zielrichtung, darf sich auch eine Susanne Jung flexibel zeigen und ja, durchatmen, empathisch sein, neugierig sein. Was hat denn die Gruppe hier gemeinsam zu schaffen?
Als du eben die Folge mit Anders Balari erwähnt hast, Armin, musste ich schmunzeln, weil wir ja in dieser Diskussion auch das Beispiel hatten, was wäre, wenn im Fußball nicht mehr die Anzahl der Tore entscheidend wäre, sondern die Schönheit des Spiels. Und ich stelle mir das gerade so vor, in so einer Runde, was weiß ich, so eine super sachliche Runde und man dieses Thema einfach mal auf den Tisch legt und sagt, sag mal, wie denkt ihr eigentlich darüber, wenn im Fußball die Tore nicht mehr wichtig wären, sondern die Schönheit des Spiels? Ich finde das aber ein gutes Gedankenexperiment, um zu verstehen, was solche Verhandlungsräume eigentlich sind. Denn solche Gedankenspiele, jetzt nicht unbedingt in Bezug auf Fußball, das kann man ja auch auf andere Themen übertragen, aber solche Gedankenspiele müssen ja erlaubt sein und sind ja auch zulässig und fördern Kreativität und haben ja auch was mit Humor. Da kann man gemeinsam vielleicht auch mal drüber lachen, wenn die Ideen da irgendwie neue Triebe ausfahren und so. Ich finde das total gut als Thema, das mal mit reinzubringen, weil es ja auch darum geht, wir können ja nicht von jetzt auf gleich einen Schalter drücken und dann sind auf einmal alle empathisch oder neugierig und wertschätzend und haben noch Humor, sondern es hat ja damit zu tun, bestimmte Verhaltensweisen oder Werte in die Diskussion mit einzubringen und voranzugehen. So, also ich werfe so ein Thema in die Mitte und dann geht's los. Und das zu machen, das finde ich eigentlich super spannend und zu gucken, wie darauf die Menschen so reagieren.
Ja, ich merke ja, das klingt bei mir sehr, sehr gut an. Aber eben, wo lernen wir das? Und ich träume ja schon noch von einer Welt, im Moment sind ja Hackathons ja überall Mode, das ist ja wieder so die Auflage von Wettbewerb und wer ist schneller, stärker, besser, fachlich kompetenter. Und da denke ich, vielleicht gibt es da mal irgendwas anderes, das mir ko-kreative Haltungen eben auch üben lässt, das vielleicht auch moderiert ist, um eben genau solche Teamsituationen, wie du, Susanne, gesagt hast, ich könnte jetzt auch Anekdoten mitgeben von Aufsichtsratssitzungen, die wie im Kindergarten, übrigens Folge 1 bei uns im Podcast von der ersten Staffel, wie im Kindergarten abgelaufen sind und wo schon auch ein Hinschauen relevant wird. Und zwar ein Hinschauen nicht nur beim anderen, sondern eben auch bei sich selbst. Und da glaube ich schon, ist bei vielen Führungskräften die große Herausforderung, die Reflexionsfähigkeit für sich selber bewusst auch zu entwickeln und neu hinschauen zu lernen.
Genau. Also ich fand es jetzt auch lustig. Danke, Thomas. Also es ist unsere Zusammenarbeit, die macht auch Spaß. Und ja, genau, also Selbstreflexion und Selbstregulierung, das ist, glaube ich, so dieses Thema, auch in Beziehung mit sich selbst zu sein. Ja, sich seinen eigenen Bedürfnissen, Interessen und Werten auch gewahr zu sein und auch mal ehrlich hinzuschauen. Ja, was triggert? Wer triggert mich in dieser Gemeinschaft? Welches Argument treibt mich außerhalb meiner Neugierde oder meiner Empathie? Und da dran zu bleiben und sich regulieren zu können, ja? Trigger wahrzunehmen, aber smarter darauf zu reagieren. Und ich versuche in Gesprächen, wo es mir schwerfällt, tatsächlich bewusst zu lächeln, zu atmen. Ich schaue dann tief ein und ausatmen, lächeln, schauen und so gucken, wo darf ich dann doch wieder mich einfinden in einer Diskussion. Auch Schweigen, auch Nicht-Kommunikation, finde ich, ist ja manchmal sehr, sehr wichtig, um in einer Kommunikation voranzukommen. Also da denke ich gerade so an den älteren Generationen, den jüngeren Generationen gegenüber, die auch in so einer Organisationsgemeinschaft stattfinden. Ihr wisst, dass ich vor allen Dingen in sehr großen Organisationen Relation Management betreibe. Und ja, auch der Umgang der Generationen untereinander, das ist auf der einen Seite manchmal sehr lustig zuzuschauen, aber eben halt auch herausfordernd, diese gut zu begleiten.
Ja, jetzt sind wir bei den Arbeitsbeziehungen gewesen. Jetzt fängst du auch noch mit an, dass ich mit mir selbst in Beziehung sein soll, wenn ich jetzt irgendwie ein Mensch bin, der das so noch nie gehört hätte, ne? Dann würde ich jetzt sagen, auch das noch. Was soll das denn? Wie soll ich das denn machen? Natürlich beschäftige ich mich mit mir selber, weil ich mache mir jeden Morgen irgendwie was zu essen, weil ich Hunger habe und so. Ich gebe ja schon Acht auf mich. Aber das ist ja nicht gemeint, sondern einfach zu gucken, wie in bestimmten Situationen kann ich mich gut einbringen. Aber trotzdem spannend, wie mit solchen Menschen, ich frage mich, wie man am besten mit solchen Menschen dann umgeht, um ihnen irgendwie einen Weg aufzuzeigen, das gut machen zu können.
Mhm. Ja, Trainingscamps. Und ich würde sagen, sehr kreativ. Ja, und wir fangen nicht erst bei den Führungskräften in den höheren Etagen an, wir fangen eben bei den Auszubildenden an, wir fangen an, freiwillige Interessierte an, solche Dinge möglich zu machen. Natürlich unsere Talente, denen wir auch sagen, dass sie Talente sind, und zu sagen, wollt ihr vielleicht auch an euch selbst arbeiten, in eurer Beziehungsarbeit, in eurer Beziehungsfähigkeit, emotionalen Flexibilität. Ja, und dann natürlich klassisch in der Hierarchie, Teamleiter, Abteilungsleiter, Ressortleiter, ja, und hoffentlich kriegt man auch den einen oder anderen Vorstand noch dazu zu begeistern. Und ja, es gibt immer viel zu tun, aber dafür sind wir ja auch da.
Ja, genau. Und mir geht noch so der Peter Lustig, geht mir noch durch den Kopf, so mit dem Löwenzahn. Ich weiß nicht, ob du, liebe Hörer, lieber, du dich noch daran erinnerst, wenn wir schon beim Lustig sind. Und da gibt es ja am Anfang bei diesem Einspieler so einen Löwenzahn, der sich so durch den Asphalt durchzwängt und dann zu blühen beginnt. Und für mich ist schon die Zeit, in der man ja schon auch auf Führungskräfte schauen muss und sehen muss, unter welchen Belastungen die auch stehen. Also wir haben viel Unmut in Organisationen, seien es aufgrund von Währungssituationen, von Zahlungsausfällen, Produktionskosten, Energiekosten, die Themen, die uns gerade so beschäftigen. Und da ist es ja wirklich nicht einfach, jeden Tag zu strahlen wie der blanke Sonnenschein.
Es ist auch nicht notwendig. Ja, nicht jeden Tag zu strahlen wie der blanke Sonnenschein, sondern vielleicht auch zu sagen, heute geht es mir nicht so gut, aber ich sag was. Und das heißt nicht, dass du dich zurückhalten musst, mein lieber Teamkollege. Aber vielleicht bist du heute ja ein bisschen netter zu mir. Das könnte ich gerade gut gebrauchen, ja, um wieder zu strahlen. Also überhaupt in Verbindung zu gehen, auch anders miteinander zu sprechen, das ist etwas, was man lernen kann und sich auch trauen sollte. Also dass Ingenieure sich eben nicht nur über die Schraube und über den Winkel und über das Material unterhalten und die vielen, vielen Verwaltungsberufe sich über irgendwelche Zahlen und Modelle unterhalten, sondern dass wir auch uns Zeit nehmen, jeden Tag uns als Mensch zu begegnen und dort auch eine Sprache miteinander zu entwickeln und zu sagen, schau mal, das kannst du heute für mich Gutes tun, Arbeitskollege. Und umgekehrt, sag mir bitte, was kann ich für dich tun? Ich glaube, es lohnt sich. Und auch mit sich selbst hart zu ringen und immer sich weiter zu entwickeln, lohnt sich auch. Da würde ich vielleicht zu dir, Thomas, noch eine Idee haben. Also ich mag sagen, für mich lohnt sich das, permanent sich aktiv einzubringen. Denn wie gesagt, ich kann kein Auto bauen, aber ich bin Teil von Organisationen, die das können, und zwar die schönsten und die tollsten. Und mit sehr viel Safety, aber auch mit sehr viel Schönheit. Und ich freue mich wirklich, ein Teil zu sein von Ingenieuren, von anderen, die in Zahlen und in Modellen vielleicht schlauer sind als ich oder anders befähigt sind als ich. Und dass ich da ein Teil da sein darf, in diesen Verhandlungsräumen gemeinsam erfolgreich zu sein. Also für mich ist das traumhaft. Ich denke mir jedes Mal, wow, Gott sei Dank darf ich in die Arbeit. Durch die Arbeit sehe ich so viel vom Leben. Durch die Arbeit kann ich so viel Gutes in die Welt bringen. Und das lohnt sich für mich, um dann zu sagen, ja, aber an der einen oder anderen Stelle darf ich mit mir nochmal anders in Beziehung gehen. Und ich übe das ja schon lange, wie ihr wisst. Und ich komme nie zum Ende. Also es ist ein lebenslanger Prozess, glaube ich.
Okay, also ich teile deine Energie da, in dieses Thema reinzugehen und zu sagen, es gibt die Hoffnung. Also dieses Bild von Peter Lustig und dem Löwenzahn durch den Asphalt finde ich sehr passend an der Stelle. Und manchmal ist es aber so, zumindest ist mir das in der Vergangenheit auch hin und wieder mal passiert, dass ich gemerkt habe, ich komme mit dieser Energie in der Organisation einfach nicht weiter. Also es ist irgendwie, passt es nicht. Und ich finde, dass so ein Thema, passt es oder passt es nicht, auch ein Verhandlungsthema ist. So, es kann gut sein, dass ich als Person Thomas für die Organisation gerade nicht die richtige Person bin. Und darüber zu sprechen und dann zu sagen, okay, dann habt ihr einen anderen Weg, den ich zwar nicht begleite, so, aber es gibt bestimmt auch mehrere Wege, die nach oben führen. Und das ist ja auch okay. Wie merke ich, dass ich passe oder nicht? Das ist so eine Frage, die mich bewegt.
Da bin ich ganz bei dir, Thomas. Es ist so wichtig, sich auch zu fragen, passe ich? Und ich kann dir sagen, die Organisation sagt es dir. Für meinen Geschmack manchmal zu schnell, ohne ein bisschen experimentiert zu haben. Aber die Organisationsgemeinschaft ist sehr sensibel, sensitiv, ja. Wer passt dazu und wer passt nicht dazu. Und auch wenn wir trainiert sind, Verhandlungsräume zu schaffen und unterschiedliche Perspektiven zuzulassen, gibt es oftmals oder kann es zu einem Punkt kommen, wo das Individuum jetzt oder der Mitarbeitende selbst sagt, ich glaube, da bin ich nicht richtig. Ich finde, das darf man sagen, das sollte man sagen, wenn man es fühlt. Und umgekehrt wird die Organisation hoffentlich empathisch und wertschätzend auch sagen, du, ich glaube, wir kommen nicht ins gleiche Ziel. Wir kommen nicht, ja, in die gleiche Marschrichtung. Und ja, Human Relations bedeutet nicht nur, die richtigen Leute am Arbeitsmarkt für eine Organisationsgemeinschaft zu finden, sie onzuboarden und sie dort zu entwickeln. Human Relations bedeutet für mich auch, den Weg außerhalb dieser Gemeinschaft mitzubegleiten, sie auch festzustellen, wann ein Ende kommen müsste oder eine Trennung kommen müsste und auch hier diesen Prozess gut zu begleiten, ist täglich Brot einer Human Relation Managerin, darf ich so sagen.
Was mir so jetzt durch den Kopf geht, merke ich schon seit einer Weile, ist so die dritte Kommunikationsregel der Transaktionsanalyse. dass die psychologische Ebene, die hintergründige Ebene, eben auch die vordere Ebene, die transparente Ebene eben auch immer bestimmt. Und gerade über das, was ihr jetzt oder wir in den letzten Minuten uns unterhalten haben, das führt ja dann vielfach auch eben nicht zu offenen Gesprächen, zu transparenten Gesprächen, zu authentischen, emotional regulierten Gesprächen, sondern eben dann auch zu Kränkungserfahrungen auf beiden Seiten. Und da sagst du ja, Susanne, ich will keine Kränkungserfahrung.
Nein, also ich denke, Kränkung ist eine Störung innerhalb der Verhandlung. Kränkung kann ganz schnell in Richtung Schuld und Scham kommen und da ist die Angst nicht weit. Ja? Und da glaube ich, da sind wir in einer Störung von Verhandlungs- und Erlebnisräumen miteinander. Und das heißt, auch hier überhaupt zu spüren, dass man gekränkt ist, sich zu trauen, das auch zu sagen und ein Gegenüber zu finden, der damit umgehen kann, dass ein gekränktes Du da sitzt. Auch das gilt es aus meiner Sicht zu trainieren und ja, dort in Beziehung zu gehen und in den Organisationsgemeinschaften, in denen ich schon wirken durfte, gibt es Programme, die genau diese Themen proaktiv angehen, zu sagen, Kränkung gibt's nicht. Ja? Kränkung passiert natürlich die ganze Zeit, aber es gibt es nicht in unseren Arbeitsbeziehungen. Und deswegen gehen wir die auch an und besprechen die auch und vergeben uns. Da kann es Rituale geben, das darf sich jedes Team auch selber entwickeln, was so ein Vergebungsritual sein kann. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Instrument, Kränkung ja, fühlbar und sichtbar zu machen und hier auch in die aktive Vergebung zu gehen. Ist möglich, habe ich schon gesehen.
Ja, Kränkungen und Organisationen, das ist ja immer ein Thema, das dann auch wirklich viele so, wie soll ich sagen, Beigeschmack, ungelöster Beigeschmack in Arbeitsbeziehungen auch einbringt. Und gerade das, was du mit dem Thema Vergebung erwähnt hast, Susanne, finde ich auch sehr relevant. Es tönt ja dann manchmal so ein bisschen esoterisch oder spirituell, was ja auch immer mal anecken kann, aber es gibt ja eigentlich schon auch Rituale und auch Kulturprogramme, wie wir eben auch verzeihen, klären, vielleicht auch in einer anderen Sprache eben auch üben können. Damit wir, du hast einmal die Ochsentour erwähnt, Susanne, damit wir auch am anderen Morgen oder am selben Tag auch wieder mit offenen Händen auf den Markt kommen können und anderen Arbeitskolleginnen und Kollegen eben auch wieder offen und authentisch begegnen können.
Also ich glaube, es ist deutlich geworden, dass gelingende Arbeitsbeziehungen verhandelt gehören. Es bedarf Verhandlungen und für diese Verhandlungen müssen Verhandlungsräume geschaffen werden. Und Susanne macht das als CHRO. Tolles Gespräch, wirklich. Die Zeit ist vorbei, es ist traurig, aber es ist so. Ja, ich habe unheimlich viel gelernt von diesem Gespräch. Ich habe auch Dinge gefunden, an denen ich noch weiterdenken kann, was ich immer sehr gut finde, wenn sowas noch nachhallt. Und insbesondere ist mir die Geschichte in Erinnerung geblieben, die du, Armin, vorher, bevor wir aufgenommen haben, erzählt hast. Wie kommt man zu einer besseren Welt? Naja, dann müsste man vielleicht eine neue schaffen. Und dann nehmen wir einfach den Hammer und fangen an, so. Und das sollte in Organisationen, wo solche Verhandlungsräume vielleicht noch nicht da sind, sollte kein Grund dafür sein, nicht damit anzufangen, welche zu schaffen. Welche Aspekte hast du aus dem Gespräch mitgenommen, Armin?
Da gibt es ja wieder so viele. Danke, Thomas, dass du den Janosch-Wohntrag für alle Lebenslagen nochmal aufgenommen hast. Viel Arbeit, ja, aber einer muss ja mal damit anfangen. Und ich glaube, mit der heutigen Folge haben wir wieder mal einen Nagel in dieses Brett geschlagen, zu sagen, doch, es braucht wirklich Veränderung in gemeinsamem Miteinander, gerade auch in der Zeit, in der es wirklich nicht einfach ist, in der wir viele globale Fragen haben, in denen wir viele ja auch Migrationsfragen haben, in denen wir viel Ungewissheit und Unsicherheit haben, dass wir doch immer wieder daran denken und uns daran halten, dass eben Neugier, Empathie und Wertschätzung und eben, wie du, Susanne, sagst, eine Prise Humor wesentlich sind und bleiben werden, egal woher wir kommen und wer wir sind, sei es von unserer Herkunft oder von unserer Hierarchie, dass wir hier für ein friedfertiges, gelingendes Miteinander besorgt sind. Das haben wir uns verdient, bin ich der Meinung. Susanne, danke dir für dieses Gespräch und wie üblich, das Schlusswort gehört unserem Gast.
Vielen Dank. Bevor ich zu meinem Schlusswort komme, muss ich natürlich sagen, dass der Prozess bis zu diesem Gespräch mit euch wunderbar war. Ich habe mit euch wirklich zwei ganz inspirierende und wundervolle Menschen kennengelernt. Und ich glaube, an euren Wirkungsorten wird auch ganz viel gestaltet. Und wie ein Löwenzahn blüht es dann in unseren Gesellschaften. Ja, zu meinem Schlusswort. Da mag ich doch dann vielleicht den Wontrax-Hammer gleich in die Hand nehmen und sagen, ich zerstöre die alte Welt, weil einer muss ja anfangen. Und wie mache ich das? Indem ich aktiv mich entscheide, jeden Tag mich selbst in gelingende Arbeitsbeziehungen zu investieren. Und ich mag allen Hörern da draußen einfach zurufen, das Gleiche zu tun. Wir verbringen jeden Tag so viel in der Arbeit, auf der Arbeit, im Dienst. Ja, so wie wir Menschen das ja oft uns zurufen. Und diese Zeit können wir nutzen, uns aktiv in Beziehung zu bringen. Denn ich habe schon gesehen und erfahren, dass der berufliche Alltag zur Blaupause sich eignet, sich als Blaupause finden kann für Herausforderungen, die uns auch persönlich angehen. Und da denke ich an gelingende Integration. Da denke ich an gemeinschaftlich an Klimazielen zu arbeiten. Da denke ich daran, lebenslanges Lernen, sich gegenseitiges Inspirieren möglich zu machen und sich auch als Talent mit Wert für die Gesellschaft einzubringen.
Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcaster. Ich bin Thomas und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.